Ja, und an Daniel, von dem wir gerade gesungen haben, mag es fest wie Daniel. Zu dem kommen wir auch gleich mit der Lesung, Daniel 12, die Verse 5 bis 13. Daniel 12, 5 bis 13, das sind die letzten Verse dieses Prophetenbuchs. Und die führen eben das, was Daniel auch zuvor gezeigt bekommen hat, zum Abschluss und weisen auf die letzte Zeit hin, der wir wahrscheinlich nur noch ganz kurz, vor der wir ganz kurz stehen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am anderen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das Beständige, vermutlich das Opfer, beseitigt, unter Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt, 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir erheben uns noch zum Gebet. Ja, treuer Gott und Heiland, wir danken dir, dass wir dich auch an diesem wunderbaren Morgen preisen dürfen mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten. Danken dir für jeden Tag, den du bei uns bist, den du uns schützend umgibst, für die Gemeinschaft, die du uns auch miteinander ermöglichst, mit dir, aber auch untereinander, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass du uns Geschwister mit an die Seite stellst, durch die wir auch gestärkt, ermutigt werden, durchzuhalten bis zum Tag deiner Wiederkunft, bis zum Tag der Entrückung. Und dass doch noch viele auch die Zeit nutzen, umzukehren zu dir und wirklich dein Heil anzunehmen und auch dir die Ehre zu geben, nicht als einem anonymen, unbekannten, fernen Gott, sondern als dem himmlischen Vater, den sie selber als ihren Heiland und Erlöser erkannt und angenommen haben. Das schenke du und gebrauche du auch dein Wort heute dazu. Amen. Du darfst wieder Platz nehmen. Und dann kommen wir zur Lesung des Predigttextes in Offenbarung 11, die Verse 7 bis 14. 11, 7 bis 14. Und wenn sie, nämlich die beiden Zeugen, die in den ersten Versen genannt wurden, ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Zeugen diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die sprach zu ihnen: Steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Ja, ich habe diese Predigt unter das Thema gestellt, der kurze Scheinsieg des Antichristen über die Heiligen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Am vergangenen Sonntag haben wir uns intensiv mit den Versen 1 bis 6 befasst, mit der Frage, wer diese beiden Zeugen sind, nämlich offenbar Personen direkt aus dem Thronraum Gottes. Sie prophezeien und prangen möglicherweise auf dem Tempelplatz in Jerusalem die multireligiöse Lästerung des einen wahren, allmächtigen Gottes an. Ihren Dienst tun sie begleitet mit Sacktuch, denn es ist ein trauriger Auftrag, den sie zu erfüllen haben. Gott liebt nicht den Tod des Sünders, sondern dass er gerettet wird und lebt. Aber der Auftrag dieser Zeugen ist das Gericht. Und das erfüllt den Herrn und auch seine Boten mit Trauer. Und so tragen sie Sacktuch. Denn zu dieser Zeit lässt sich wohl niemand mehr retten. Im überraschenden Gegensatz zu ihrem unscheinbaren Äußeren steht die unvorstellbare Kraft und Vollmacht, die ihnen vom Herrn gegeben ist. Auch wichtig bestünde ihr Auftrag in der Bußpredigt, müsste angesichts dieser immensen Vollmacht eine Massenbekehrung einsetzen. Aber die bleibt aus, denn das ist nicht ihr Auftrag. Ich weiß, dass es eine ganze Menge frommer Ausleger gibt, die meinen, durch den Dienst dieser zwei Zeugen käme es noch zu großen Bekehrungen. Aber da geht die fromme Fantasie mit den lieben Geschwistern durch. Denn davon ist hier nicht die Rede. Davon sehen wir hier nichts. Der exegetische Hintergrund für diese Behauptung und Auslegung dürfte, waren wir schon mal, Offenbarung 7,14 sein, die große Schar aus der großen Trübsal. Denn wenn man eine Entrückung vor der großen Trübsal vertritt, kann diese große Schar aus den Völkern und Nationen und Sprachen und Stämmen, die niemand zählen kann, die also unvorstellbar groß ist, nicht mehr die Gemeinde sein, denn die ist dann ja schon vorher weg. Dann müssen also zwingend nach der Entrückung der Gemeinde noch gewaltige Massen zum Glauben kommen. Und als Urheber dieser behaupteten Massenbekehrungen werden zunächst, da waren wir auch schon, die 144.000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israel vermutet und behauptet. Aber wir haben gesehen, dass auch das nicht stimmt. Denn diese Versiegelung der 144.000 geschieht nicht zum Dienst, sondern ausschließlich zur Bewahrung. Von einem Zeugendienst der 144.000 ist nirgends die Rede. Als zweites werden unsere beiden Zeugen von Offenbarung 11 als Ursache für diese Massenbekehrungen zitiert. Aber auch das trifft deren Auftrag nicht. Was wir sehen, sind eben keine Massenbekehrungen. Wir sehen vielmehr einen gewaltigen Machtkampf, eine gewaltige Auflehnung der Menschen weltweit gegen die Zeugen Gottes. Und ihr Zeugnis vom Allmächtigen, das ist ihr Auftrag. Sie demonstrieren, haben das letzten Sonntag breit ausgeführt, sie demonstrieren am Machtsitz des Bösen, am Wohnort des Antichristen, in der Höhle des Scheinlöwen, die Macht des einzig Mächtigen. Darum geht's. Und sie haben die Macht, hatten wir letzten Sonntag auch, eben jeden, der sie angreifen will, zu töten. Das ist ihr Dienst, das ist ihre Sendung. Dazu haben sie eine unglaubliche göttliche Vollmacht. Sie bezeugen im Angesicht des Antichristen, im Augenblick des höchsten Triumphes Satans, den Anspruch des einen Gottes auf die Welt. Sie sind Zeugen der Macht Gottes gegenüber einer vollständig antichristlich und gottlos gewordenen Welt. Einer Welt, die wir uns in ihrem psychischen und sonstigen Zustand wahrscheinlich heute noch gar nicht vorstellen können. Denn was die Unmassen an Spritzen, die schon verabreicht wurden und noch verabreicht werden, mit den Menschen auch psychisch machen werden, kann sich heute noch niemand vorstellen. Da will ich mich auch gar nicht an Spekulationen beteiligen. Das werden wir dann, wenn wir noch lange genug da sind, sehen. Eine Welt, an deren Spitze der Antichrist steht, die fleischgewordene Macht Satans, einer Welt, die im offenen Aufruhr, in der unverhohlenen Verachtung Gottes lebt, und dieser gottlosen, endzeitlichen Menschheit sind die beiden Zeugen mit ihrer Weissagung ein Pfahl im Fleisch. Entsprechend groß sind der Hass und der Versuch, sie zu beseitigen. Aber jeder, der ihnen schaden will, muss durch das Feuer aus ihrem Mund getötet werden. Ich habe vergangene Woche dann nochmal nachgeschlagen, da steht im Griechischen tatsächlich das göttliche Muss, Dei. Vers 5. Also es ist nicht in ihr Belieben gestellt, ob sie diejenigen, die sie angreifen, töten oder nicht. Sie müssen. Es ist Teil ihres verbindlichen Auftrags. Gott duldet keinen Angriff gegen sie. Sie müssen jeden Angriff mit Feuer aus ihrem Mund beenden und jeden Angreifer beseitigen. Ich dachte spontan an die Heiligkeit der Bundeslade, wo einer gutmeinend die fallende Bundeslade stützen will und anrührt und fällt im gleichen Augenblick tot um. Für uns ganz schwer nachvollziehbar, aber so unantastbar ist das Heilige Gottes und so unantastbar sind die beiden Zeugen. Sie müssen also jeden töten, der sie angreift. Anders umgekehrt, wo es nicht um Verteidigung, sondern ihrerseits einen aktiven Angriff geht, das liegt in ihrer Entscheidung und Autorität, so oft sie wollen. Allerdings, und damit sind wir jetzt beim heutigen Abschnitt ab Vers 7, hat ihr Dienst eine ganz exakt von Gott gesetzte Frist, 1260 Tage. Dann haben sie ihr Zeugnis vollendet, sagt Vers 7. Und nun betritt ihr großer Widersacher, der Antichrist, die Szene. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, welches aus dem Abgrund, dem Abyssos, heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Jetzt erleben wir einen dramatischen Wechsel. Das Böse, dem diese zwei Zeugen 1260 Tage lang getrotzt haben, bekommt nun plötzlich Macht über sie. Der Grund, sie haben ihr Zeugnis vollendet. Ihr Auftrag ist erfüllt. Eine Auslegung zitiert einen Afrika-Missionar, der sagte, ein Missionar ist unsterblich, bis er seinen Auftrag erfüllt hat. Aber wenn er seinen Auftrag erfüllt hat, dann kann es geschehen, dass ihn seine Feinde aus dem Weg räumen dürfen. Aber keine Sekunde vorher. Warum Gott das so zulässt, warum er seine beiden Zeugen nicht, nachdem sie ihren Auftrag erfüllt haben, gleich per Himmelfahrt wieder zu sich holt vor den Augen der Menschheit, sondern zulässt, dass das Böse sie überwindet und 3,5 Tage zur Schau stellt, ich weiß es nicht. Ich vermute, es muss irgendwo im göttlichen Plan dafür noch irgendeinen Sinn haben. Und ich vermute, dass da irgendwo nochmal, wenn wir sehen, das Wirken und das Ende dieser beiden Zeugen bis hin zur Himmelfahrt hat eine ganz große Ähnlichkeit bei wichtigen Unterschieden mit dem Wirken Jesu. Und da ist was Stellvertretendes drin. Also ich habe den Eindruck, da kommen wir gleich noch drauf, dass auch der Tod dieser beiden Zeugen und dass der Antichrist sie besiegen und töten darf, etwas mit Stellvertretung zu tun hat. Wir haben in diesem Geschehen einen ganz wichtigen Bezug, und der hat mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, zu den schrecklichen Prophetien in Daniel 7 und parallel Offenbarung 13. Ich habe immer wieder auch in den Bibelstunden früher gesagt, das sind für mich mit die schrecklichsten Verse der Bibel überhaupt. Daniel 7, 21, 25, dass das Tier Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Wo doch die Gemeinde unter dem Schutz Gottes steht. Wie kann es sein, dass das Böse die Heiligen überwindet? Eigentlich geistlich betrachtet ja normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit. Was geht da ab? Und möglicherweise haben wir die Antwort in diesen beiden Zeugen. Und Vers 25, Daniel 7 wird nochmal betont, die Heiligen wird, das Tier wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Im Sinne auch Septuaginta, der Begriff bedeutet wohl auch ein Stück weit Absturz, also Vernichtung. Und diese Vorhersage von Daniel 7 wird aufgegriffen in Offenbarung 13,7 und es wurde ihm eben, dem Tier, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Viele Ausleger haben sich angesichts dieser Prophetien gefragt, wie kann das sein, dass der Antichrist die Heiligen überwinden kann? Und ich vermute, dass diese Vorhersage von Daniel 7 und Offenbarung 13 sich möglicherweise nur auf diese beiden Zeugen bezieht, stellvertretend für alle Heiligen. Es fällt auf, dass die Formulierungen in Daniel 7, 21 und Offenbarung 13, 7 fast identisch sind mit denen, die wir heute als Predigtext haben, Offenbarung 11, 7. Und wer könnten denn die Heiligen noch sein, wenn wir tatsächlich annehmen, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die Gemeinde nicht mehr da ist? Die Frau als Volk Gottes flieht nach Offenbarung 12, 6 in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährt, könnten nach meiner Vorstellung am ehesten die 144.000 Versiegelten aus Israel sein. Auf jeden Fall wird diese Gruppe nicht überwunden, sondern von Gott bewahrt. Dazu sind sie auch versiegelt. Wenn die Heiligen in Daniel 7 und Offenbarung 13 die zwei Zeugen sein sollten, wäre die Gemeinde zur Erfüllung dieser Prophetie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde benötigt und könnte vorher schon entrückt sein. Der angekündigte Sieg des Antichristen über die Heiligen könnte sich dann möglicherweise also nur auf die zwei Zeugen beziehen, die ja unzweifelhaft Heilige Gottes sind. Sie kommen aus dem Heiligen, aus dem Thronraum Gottes. Und dieser Sieg wäre durchaus ein vielbeachtetes und bedeutendes Ereignis, das so bedeutend ist, dass es in Daniel 7 und Offenbarung 13 als großes Ereignis erwähnt wird. Hier in Vers 7 wird dieses Geschehen in drei Schritten beschrieben. Das Tier wird mit ihnen Krieg führen. Ich denke, die ganzen Details sind wichtig. Ganz anders als beim Auftreten des wiederkommenden Herrn. Da genügt ein bloß, der muss noch nicht mal reden, sondern das Schwert aus seinem Mund lässt die eigentlich augenblicklich tot umfallen. Also durch das bloße Erscheinen des wahren Christus werden seine Feinde vernichtet. So einfach kann das Tier mit diesen beiden Zeugen nicht umgehen. Es muss mit ihnen Krieg führen. Das heißt, es muss wohl eine gewaltige Heeresmacht aufbieten. Genau das, wovon Daniel 7 und Offenbarung 13 reden, von diesem Krieg reden auch diese beiden Abschnitte. Aber in diesem Krieg wird eben dann das Tier, nachdem eine mächtige Auseinandersetzung stattgefunden hat, schlussendlich dann das Tier siegen und die zwei Zeugen töten. Zur Feier und Demonstration seines gewaltigen Triumphes über diese mächtigen Widersacher, die ihm 1260 Tage lang getrotzt haben, lässt nun ihre Leichname auf der Straße der großen Stadt liegen, Vers 8, die im geistlichen Sinn Sodom und Gomorra, Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Es gibt Ausleger, die bestreiten, dass hier Jerusalem gemeint sein, ist mir völlig rätselhaft, denn Vers 8 sagt ja ausdrücklich, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Natürlich kann man das auch geistlich übertragen, dass der Herr überall auf der Welt gekreuzigt wird, wo Menschen sein Gebot übertreten und insbesondere in seiner Gemeinde, die sich dann zunehmend von seinem Wort entfernt und von ihrem Auftrag und seine Gebote mit Füßen tritt. Aber hier haben wir eine konkrete Ortsangabe. Diese Vergeistlichung taugt hier wie an vielen anderen Stellen nicht. Ob sich der Zeugendienst dieser beiden Zeugen wesentlich in Jerusalem ereignet oder weit darüber hinausreicht, können wir nicht sagen. Die Wirkung dürfte zumindest sehr viel breiter sein. Am Schluss auf jeden Fall sterben sie und liegen ihre Leichname in Jerusalem. Der Teufel kann es sich nicht nehmen lassen, in der Stadt seinen Thron aufzustellen und auch hier seinen Triumph zu feiern, die sich Gott als seine Stadt erwählt hat. Da wird er schon darauf hingewiesen, auch mit den Moscheen auf dem Tempelberg. Nichts anderes, als dass der Feind dem Allmächtigen den Fehdehandschuh hinschmeißt, in Gestalt mindestens zweier muslimischer Bauwerke. Da sehen wir auch einen Teil dieses ultimativen Kampfes, der da schon seine Schatten vorausgeworfen hat. Zur Unterstreichung seines Triumphs werden die Leichname der beiden Zeugen öffentlich zur Schau gestellt, man lässt sie liegen. Und das ist natürlich zugleich äußerste Erniedrigung und Verachtung und Schändung, dass man jemand ein ordentliches Begräbnis verweigert und seine Kadaver herumliegen lässt. Aber vielmehr noch, diese Leichname liegen nicht nur herum, sie werden zum Ort gottloser Wallfahrten und aus den Völkern, viele oder eben Massen oder wie auch immer aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichnamen drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Auch hier ganz wichtig, es ist ganz ausdrücklich nicht allein die Entscheidung des Tieres, so zu verfahren, sondern im Grunde der globalen Menschheit. Die Massen stehen dahinter. Das ist ja das Kennzeichen dieser Zeit. Wie bei der Kreuzigung Jesu, die Massen haben geschrien, kreuzige ihn. Natürlich waren es verführte Massen, aber sie haben sich verführen lassen, so wie sich auch heute die Massen verführen lassen, aufputschen, manipuliert durch die Medien und so weiter. Die Massen sind nicht nur ein paar Eliten und Gottlose an der Spitze, die Massen, alle miteinander, können sich gar nicht satt sehen am Tod dieser beiden Zeugen des Allmächtigen. Ich könnte mir vorstellen, dass da regelrecht Abordnungen aus aller Herren Länder mit Sonderflügen nach Jerusalem eingeflogen werden, die dann an diesen beiden Leichnamen vorbeigehen, um sichtbar und öffentlich den Triumph zu zelebrieren. Wenn die ganze Welt zusehen kann, heute gar kein Problem mehr. Früher konnte man sich das nicht vorstellen, heute kein Ding. Da hat man ein paar Webcams installiert und die übertragen pausenlos rund um die Uhr 24 Stunden live, so wie es heute Storchenbilder gibt oder Turmfalken, da hat sie in Webcams installiert. Und wer will, kann sich da einloggen und kann den ganzen Tag, die ganze Woche gucken, wie da die Störche ihre Jungen aufziehen. Heute alles schon gang und gäbe. Da, also überhaupt gar technisch gar kein Problem. Wir können uns vorstellen, wie die weltweite Menschheit vor den Fernsehern oder was auch immer sitzt und sich daran ergötzt, mit Sekt zuprostet, drauf anstößt, wir haben diese beiden ärgerlichen Gestalten aus dem Weg geräumt. Schlussendlich haben wir nach 1260 langen Tagen doch gesiegt. Der Triumph des Antichristen ist unvorstellbar in diesen Tagen. Und wie gewaltig zuvor der Druck der beiden Zeugen gegen diese antichristlichen Mächte des Bösen war, zeigt sich daran, wie nun die Freude über ihren Tod sich in einem unbeschreiblichen Taumel entlädt. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Wir denken wieder unmittelbar an Jesus und an Weihnachten. Ein globaler Feiertag der Freude ist geboren. So wie man sich zu Weihnachten zur Geburt unseres Erlösers als Ausdruck der Freude Geschenke macht, so machen sich die gottlosen Erdenbewohner Geschenke aus Freude über den Tod der Gottesboten. Erneut lesen wir hier von denen, die auf der Erde wohnen. Zweimal werden sie in diesem Vers 10 genannt, zunächst als diejenigen, die sich freuen, frohlocken, sich Geschenke schicken und dann als die, welche eben zuvor von den zwei Propheten gequält worden waren. Wieder, wir hatten das ja schon Sendschreiben Philadelphia vermutet und es bestätigt sich durch und durch, begegnet uns diese Gruppe als eindeutig gottfeindlich. Die, die auf Erden wohnen, werden, soweit wir es bisher gesehen haben, ausnahmslos als die genannt, die gegen Gott sind. Und auch die Stunde der Versuchung, das war ja damals der Punkt, wem gilt diese Stunde der Versuchung? Denen, die über die kommen wird, die auf Erden wohnen. Außerdem bestätigt Vers 10 die schon gemachte Aussage, der Dienst der beiden Zeugen bestand nicht in der Einladung zur Jesus-Nachfolge, sondern in der Demonstration der Macht des Allmächtigen. Ihr Dienst wurde von der Menschheit nicht als Einladung zur Umkehr, sondern nur als Qual empfunden. Und ihr Tod wird mit überbordender und, so wie es scheint, ausnahmsloser Begeisterung gefeiert. Hätte die Zeit dafür gereicht, man hätte gewiss einen internationalen gesetzlichen Feiertag draus gemacht. Aber die Zeit reicht nicht. Der Schuss der öffentlichen Zurschaustellung geht gründlich nach hinten los. Nach 3,5 Tagen des Freudentaumels kommt der große Schreck vor den Augen aller Welt. Und jetzt stellen wir uns wieder vor, da sind gerade irgendwelche Abordnungen aus aller Welt angekommen. Die stehen gerade, vielleicht hat man rund um den Platz, wo die Leichname auf der Straße liegen, sogar Ehrentribünen eingerichtet. Die Blaskapelle spielt vor Begeisterung und was weiß ich was. Und Millionen und Milliarden sind per Livecams zugeschaltet. Und dann geschieht das Unfassbare. Nach 3 Tagen und 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie standen auf ihren Füßen und große Furcht befiel die, welche sie sahen. Können wir vorstellen, wie den Leuten am Fernseher der Kinnladen immer tiefer runterhängt. Und die auf den Ehrentribünen fast vor Schreck nach hinten runterkippen. Und des Weiteren hörten sie eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Ob auch die anderen diese Stimme hören oder nur die 2 auferweckten Zeugen, scheint mir nicht eindeutig zu sein. Aber wichtig schon, Vers 9 kündigte diese 3,5 Tage an. Die sind von vornherein von Gott gesetzt. Da ist nichts dem Bösen überlassen, auch wenn es viel Raum hat. Aber der große Regisseur im Hintergrund ist in allen Details der allmächtige Gott. In all diesen Details zeigt uns die Offenbarung, auch wenn die Macht des Bösen in diesen Tagen in unvorstellbarer Weise ausreift und zu einer ungekannten Machtentfaltung kommt, sie kann zu keinem Zeitpunkt machen, was sie will. Sie kann in jedem Augenblick immer nur in exakt dem Rahmen handeln, den der Allmächtige ihr gesetzt hat. Und sie kann keinen Millimeter drüber hinaus. Auch in unserer Zeit, liebe Geschwister, und in der kommenden Zeit ein großer Trost. Ich befürchte, wir alle werden noch, wenn die Entrückung nicht vorher kommt, ein großes Stück weit in diesen ultimativen Kampf hineingehen. Und da brauchen wir diese Gewissheit. Egal wie das Böse tobt und wütet, der Herr des Geschehens ist und bleibt immer der Allmächtige. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Die Himmelfahrt Christi wurde nur von seinen Jüngern gesehen. Die Himmelfahrt dieser beiden Zeugen geschieht nun vor aller Augen. Wieder auch im Zweifel über Webcams weltweit übertragen. Die ganze Welt nimmt Anteil an diesem unfassbaren Geschehen. Wir sehen also die Parallelen zu Jesus, allerdings auch den Unterschied. Und wir sehen, es geht hier um den öffentlichen Triumph der Macht Gottes, die in diesen beiden Zeugen gegenwärtig ist. Ich dachte auch an die Gemeinde in Philadelphia an dieser Stelle nochmal. Sie wird vor etlichen der Gemeinde der Synagoge Satans rehabilitiert. Und diese beiden Zeugen erfahren ihre öffentliche Rehabilitation, öffentliche Bestätigung durch Gott vor den Augen und vielleicht auch den Ohren der ganzen Welt. Die Ähnlichkeit mit dem Machterweis Gottes bei der Kreuzigung ist da wieder die parallele Ähnlichkeiten zu Jesus. Es geschieht ein großes Erdbeben, wie vor 2000 Jahren. Wieder sehen wir einen wesentlichen Unterschied. Damals erwies Gott seine Macht zum Heil. Denn parallel zum Erdbeben zerreißt der Vorhang zum Allerheiligsten und öffnet den Zugang zum Vater für jeden. Und Gräber gehen auf. Das heißt, Verstorbene kehren zurück. Hier aber haben wir das Gegenteil. Hier erweist Gott seine Macht ausschließlich zum Gericht. Der 10. Teil der Stadt fiel und 7000 Menschen wurden in dem Erdbeben getötet. Während vor 2000 Jahren Menschen vom Tod zum Leben zurückkehren, Gegenteil. Tod kommt. Alles, was hier geschieht, geschieht nicht mehr zum Heil, sondern zum Gericht. Die Überlebenden geben zwar dem Gott des Himmels die Ehre, aber es ist auch hier die Formulierung wichtig, es bleibt für sie ein unbestimmtes göttliches Wesen, dieser Gott des Himmels. Das Ereignis der Auferstehung und Himmelfahrt der beiden Zeugen vor aller Welt Augen ist zu gewaltig, um die Massen nicht zutiefst zu beeindrucken. Das haben wir hier schon. Natürlich sind die Massen angesichts der Auferweckung und Himmelfahrt dieser beiden Zeugen bis ins Mark erschüttert. Ganz klar. Und es sind ja ohnehin religiöse Massen. Wir haben ja festgestellt vorher, wahrscheinlich werden auf dem Tempelberg, meine Einschätzung, die Massen versammelt sein zur Anbetung ihrer jeweiligen Götter. Und wo die Anbetung und Verehrung des wahren Gottes unterbunden wird, blüht das Heidentum und der Götzendienst. Aber ihre Verehrung bleibt eben allgemein religiös. Sie gilt nicht unserem Herrn Jesus Christus und dem himmlischen Vater, sie gilt einem unbekannten Gott im Himmel. Von Umkehr, denken wir an Apostelgeschichte, Paulus Athen, da gibt es auch einen Altar für den unbekannten Gott, so ungefähr. Indifferent bleibt diese Geschichte. Von einer Umkehr und einer Buße, wie Ninive in den Tagen des Jona getan hat, lesen wir hier nichts. Es ist nur ein kurzes Erschaudern und ein unheimliches Ahnen vor und von der Macht des unsichtbaren Gottes. Wenn wir ins Alte Testament zurückblicken, nochmal Daniel und so weiter, dann sehen wir Ähnliches ja auch beim Nebukadnezar. Dem Gott bescheinigt hat, der mächtigste, der größte Herr der Erde, König zu sein, das größte Reich. Auch der hatte diese Momente. Andere seiner Nachfolger, andere Könige hatten ähnliche Momente, wo sie in der Begegnung mit dem Allmächtigen realisiert haben, da ist einer, der allein wahre Gott ist, aber sie haben ihn nicht erkannt und sie haben ihn nicht angenommen, sie sind nicht umgekehrt zu ihm. Im Gegenteil, kurz darauf, das lesen wir dann, Vers 18, so Gott will, am nächsten Sonntag wenden sie sich im Zorn gegen die Gemeinde. Nochmal, hier ist nirgends etwas von einem Geist der Reue, der Sündenerkenntnis, der Umkehr zu spüren, sondern nur von einem Geist der Auflehnung und des Kampfes gegen den heiligen Gott und die Seinen. Wenn der Dienst der beiden Zeugen in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche anzusetzen wäre, ich habe letzten Sonntag schon gesagt, da ist mir noch nicht ganz hundertprozentig klar, wo es anzusetzen ist, gibt für beide Aspekte Argumente, dann müsste eigentlich, wenn es die zweite Hälfte wäre, mit der Auferweckung und Himmelfahrt der beiden Zeugen, das Wiederkommen des Herrn Jesus fast unmittelbar folgen. Vordergründig spricht dagegen zumindest, dass sich jetzt eigentlich erst noch einiges anbahnt. Wir befinden uns schließlich erst im Kapitel 11. Und die sichtbare Wiederkunft Jesu findet erst im Kapitel 19 statt. Da haben wir noch manches dazwischen. Also alles, was dazwischen berichtet wird von 11 bis 19, müsste entweder auch nachklappend berichtet sein, was in Wirklichkeit schon zeitlich vorgreifend geschehen ist, oder innerhalb weniger Tage und Wochen über die Bühne gehen. Andererseits dachte ich bei der Vorbereitung, könnte sich darin auch eine Erklärung finden für die verschiedenen Zahlenangaben in Daniel 12, 11 folgender. Wir haben es als Lesung gehört. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt, und 1335 Tage erreicht. Das sind überraschende Zahlen, denn üblicherweise wird die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche ja entweder mit 3,5 Jahren, 42 Monaten oder 1260 Tagen angegeben, was immer vom Zeitrahmen aufs Gleiche hinausläuft. Warum aber redet Daniel hier von 1290 und 1335 Tagen? Manche Ausleger sagen, dass die 1290 Tage schon 30 Tage vor der Mitte der 70. Jahrwoche beginnen. Ich habe da mal eine Grafik gemacht, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Etwa das zum Beispiel, die 1260 Tage, diesen Zwischenzeitraum umfassen und vielleicht schon 30 Tage vorher das tägliche Opfer abgeschafft wird und es noch 30 Tage dauert bis zur Aufstellung des Gräuels zur Verwüstung, dann käme man 1260 plus 30 auf 1290. Mir erscheint es naheliegender, jedenfalls die zusätzlichen 30 Tage vorn anzufügen als hinten. Hinten kämen dann nochmal 45 Tage dazu, dass man bei 1335 ankommt. Wenn der Dienst der zwei Zeugen hier dazwischen liegt, mit dem 31. Tag beginnt und am 1290. endet, genau, dann wären es diese 1260 Tage, und dann könnten die noch folgenden Gerichte der siebten Posaune und des dritten Wehe möglicherweise Schlag auf Schlag bis zum 1335. Tag von Daniel 12,12 folgen. Wäre eine vorläufige Vermutung von mir. Aber ich sage ganz ehrlich, ganz vorsichtig, vorläufige Vermutung. Es gibt viele Auslegungen und Spekulationen darüber, was diese Zeiten versucht zu erklären. Aber das könnte passen, wenn wir den Zeugendienst in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche ansetzen. Vers 14 schließt diesen Abschnitt: Das zweite Wehe ist vorüber, das dritte Wehe kommt schnell. Liebe Geschwister, fassen wir nochmal zusammen. Wir erleben im Dienst der zwei Zeugen die Demonstration der Macht Gottes. Der ganze Tempelplatz ist symbolisch für den Rest der Welt ein Ort des Götzendienstes, der Gotteslästerung geworden, den Heiden gegeben, dass sie ihn zertreten. Und da, so meine Vermutung, Vorstellung, stehen mittendrin diese beiden Zeugen, Tag für Tag, 1260 Tage lang. Das ist eine lange Zeit. Das ist wohl noch etwas länger als der irdische öffentliche Dienst Jesu. Der hat etwa 3 Jahre gedauert. Das sind 3,5. Tag für Tag. Und auch ein wichtiger Unterschied bei Jesus: Jesus hat ja die Provokation vermieden. Mit Ausnahme der beiden Tempelreinigungen hat sich Jesus zurückgezogen. Er hat ganz bewusst im fernen Galiläa, nördlich des See Genezareth, gewirkt. Und wenn dort die Konfrontation zu nah kam, hat er sich noch zurückgezogen in die Gegend von Tyrus und Sidon oder Caesarea Philippi. Also Jesus hat bewusst fast die ganze Zeit die Provokation vermieden und ist der Konfrontation aus dem Weg gegangen. Bei den beiden Zeugen komplettes Gegenteil. Ihr Dienst besteht praktisch aus nichts anderem als aus Provokation und Konfrontation in maximaler Weise. Wir haben also viele Parallelen zum Wirken, zu Tod, Auferstehung, Himmelfahrt Jesu. Aber wir haben dann auch große Unterschiede. Eben in dieser Provokation etwa. Und zunächst eben aber die Bewahrung, während das Böse die ganze Welt im Griff hat, kann es diese beiden Zeugen nicht antasten. Ihnen gegenüber ist die Macht des Bösen, auch wenn sie die ganze Welt im Griff hat, absolut ohnmächtig. Und dann aber kommt die große Wende, die große Frage: Warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die heute schon und vermutlich in den kommenden Jahren viele immer existenzieller bewegen wird. Warum lässt Gott das zu? Gott entzieht den beiden Zeugen seinen Schutz. Das ist ja auch die Frage des Buches Hiob, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, ein treuer Diener Gottes war. Und Gott lässt zu, dass ihm Satan alles nehmen darf, seine ganze Familie, seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit, im Grunde sogar fast seine Frau, denn die wendet sich von ihm ab. Und allein und verlassen hockt er da. Warum lässt Gott das zu? Kann nicht mehr geben als die Antwort, die Gott im Buch Hiob auch gibt. Wer bist du, Mensch, dass du den Allmächtigen verstehen willst? Vertrauen. Wir werden es nicht verstehen. Vertrauen. Dass Gott auch da den Hiob nicht alleine lässt. Er klagt, er jammert, er. Nein, er zweifelt nicht. Aber er hadert schon ein Stück mit dem Herrn, keine Frage. Auch das ist real, liebe Geschwister. Auch bei uns gibt es mal Stunden, in denen wir mit den Wegen des Herrn hadern. Da müssen wir nicht frömmer tun, als wir sind. Aber mit unserem Hadern, mit Gott, wieder zur Ruhe kommen. Uns ehrlich vor ihm aussprechen, sagen, Herr, himmlischer Vater, du siehst, wie es in mir rumort. Wie wenig ich ein Ja habe zu deinen Wegen. Jetzt schenkt mir es aber. Dass ich es nicht begreife, aber annehmen kann im Vertrauen auf dich. Und dann kommt aber der große Moment, in dem der Herr die Seinen wieder rehabilitiert und sie wieder auf die Beine stellt und zu sich holt. Und liebe Geschwister, egal wie sehr das Böse auf dieser Welt toben mag, dieser Moment kommt und der ist der Schlusspunkt. Das ist der wahre Moment und dem gehen wir entgegen. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir mit zu denen gehören, die an diesem sichtbaren Sieg und der Bestätigung des Herrn Anteil haben. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, es sind Verse, es sind Kapitel mit einer so unglaublichen Dichte, wo in wenigen Worten eine so ungeheure Dramatik, eine unglaubliche emotionale Fülle und Tiefe angedeutet und angesprochen ist, dass wir uns nur mit Mühe vorstellen, was da an Ereignissen tatsächlich passiert und wie das die ganze Welt in Atem hält und bewegt, bis ins tiefste Innere, zum einen erschüttert mit Ohnmacht, zum anderen in unfassbare Freudentaumel sich entladen lässt, um dann wieder die totale Ernüchterung zu erleben angesichts deiner Macht. Und Herr, dass wir doch in diesen Zeiten vor allem auf dich, den Allmächtigen, schauen. Dass du uns Trost und Kraft gibst, jeden Tag aufs Neue. Dass wir in all diesem Toben, in all diesen Erschütterungen, die die ganze Erde bewegen, Ruhe, Stabilität, eine göttliche, geistliche Gelassenheit haben in dir. Und dass wir die auch ausstrahlen. Auch in unseren Familien, und da bitten wir dich in besonderer Weise, dass du doch auch die Familien, die Ehen zusammenhältst, dass du es schenkst, dass Mann und Frau mit ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln, soweit vorhanden, einen gemeinsamen Weg gehen können. Gerade da will der Satan vor allem ansetzen, die Menschen atomisieren, zerreißen, zersplittern, zerspalten, gegeneinander aufhetzen, voneinander trennen. Dass er umso leichteres Spiel hat mit der Manipulation und dem Missbrauch des Einzelnen seiner totalen Entmutigung, damit er jeden Widerstand brechen kann. Aber wir haben in dir Kraft, Herr. Und wo es ihm gelingt, dass sich Freunde, Angehörige, andere von uns abwenden, Herr, dann ist es wichtig, dass wir wirklich in dir alles haben. Wir haben es schon vielleicht so oft gesungen in verschiedenen Liedern, dass du uns alles bist, Herr. Aber wir werden es ganz neu lernen müssen und verinnerlichen müssen, dass du wirklich der Ein und das Alles für uns bist. Und wenn es so ist, dann können sie uns nichts nehmen, was uns wirklich wichtig wäre, weil du alles bist. Und das, was uns wichtig ist, alles in dir geborgen und geschützt ist. Dir sei Lob und Dank dafür. Und da wirst du uns weiter Kraft, Segen und Vollmacht geben, und dieser Trost zu wissen, dass uns das Böse nicht außer Schach, nicht Schachmatt setzen kann, solange wir unseren Auftrag nicht erfüllt haben, solange wirst du schützen, bewahren, deine Hände um uns halten, um unsere Gemeinde, um jeden Einzelnen von uns. Wir preisen dich dafür. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen noch der Hinweis, direkt nach dem Gottesdienst werde ich mich heute nicht am Ausgang verabschieden, sondern wir haben noch einige Aufnahmegespräche und da geht es dann unten noch weiter. Das heißt, genau, an dieser Stelle schon allen eine gesegnete Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.